Bruder, es ist kalt wie ein Motherfucker. Was ist los, Alter? Ja? Die haben mir gesagt, bei der neuen Wohnung, die Vormieterin musste nicht einmal heizen letzten Winter. Es ist so gut isoliert. Es ist nicht schlecht isoliert, aber mir ist kalt, Alter. Ich habe nicht einmal die Heizung angemacht, weil ich dachte, wir machen jetzt alle hier diesen Allmann nicht heizen, damit Kinder überleben, filmen. Bro, ich will einfach Merkel zurück. Ich will Yogi zurück, der sich an den Balls schnüffelt, aber wo wir auch mal ein Spiel gewinnen. Ich will einen Kanye, der keine Hakenkreuze auf Twitter postet. Was zum Fick ist gerade los?
Willkommen bei Viben mit Vizzy, dein neuer Lieblingspodcast. Shit.
Damn, son, where'd you find this?
Willkommen bei Folge 70 von Viben mit Vizzy, dein neuer Lieblingspodcast. Natürlich wie immer mit eurem Host Vizzy Guapo, aka Trotz Average Size ist sie im Paradise. Was geht, Freunde? Ich mein's ernst, ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter. Ich nehme als aktives Mitglied der Arbeiterklasse diese Folge hier um 7 Uhr früh auf, damit ihr später dazu auch einschlafen könnt. Nein, im Ernst. Shoutout an alle Zuhörer, Shoutout an alle Vibinos und an meine Vibina. Was hennenin, Freunde? Es ist, wie ich schon erwähnt habe, mittlerweile bitter kalt geworden. Das Echo der Drake-Review ist abgeflaut und ich habe mir endlich einen neuen Fernseher für meine neue Wohnung geholt. Wirklich, ihr wisst nicht, wie lange ich auf diesen verdammten Black Friday gewartet habe. Ich war zwar das letzte Wochenende noch unterwegs, musste diese Woche wirklich hart arbeiten, aber ich schwöre jetzt zu diesem Wochenende und auch die gesamte nächste Woche, ich werde mir nur noch Filme in die Birne bomben, ja. So extra OLED voll in die Schnauze klacken, 4K, dies, das. Wirklich, ich habe schon hier eine richtige Filmliste, ich will Avatar gucken, ja, weil dann nochmal, weil ich habe den damals im Kino gesehen, als der rauskam, jetzt kommt ja der zweite Teil, ich habe den seit 2009 nicht mehr gesehen, ich glaube, das ist ein guter Film, um den neuen Fernseher einzuweihen, oder dann gucke ich mir einfach so Barry Lyndon oder auch 4K oder so an, das wird sich so richtig in den Kopf reingeschallert, ich freue mich drauf, und ja, WM gucken ist sowieso, ist vorbei, ja, also hell nah. Deutschland war noch ärscher, als ich dachte. Und mein zweites Team Polska, das wird von einem Typen trainiert, der wie die Definition eines polnischen Wujeks aussieht. Also Wujek ist der Onkel in Polen. Und der sieht einfach aus wie so ein Wujek, typischer polnischer Wujek, der in Unterhemd, Puma-Socken und verransten Schlappen so eine Krakauer auf dem Grill in seiner Gartenlaube in Kędzierzyn-Koźle wälzt und wirft und sich dann erstmal 5 Stunden hinsetzen muss, weil er Rücken hat. Also, weißt du was? Lass stecken, Bruder. Reicht. So, und jetzt, wir spielen eh gegen Frankreich. Das wird ein 10-0 Abschlachtung. Reicht. Kein Bock. Ich habe nichts erwartet. Das ist schon ein Wunder, dass sie es aus der Gruppe geschafft haben. Immerhin besser als Deutschland. Wow. Ass. Straight ass. So. Deswegen, ich werde mir jetzt jeden Abend dafür irgendwelche Gewaltfilme von italienischen Perverslingen wie Lucio Fulci auf den nagelneuen OLED knallen. Das kann nur besser werden. Ich sag's, wie es ist. Ich werde es heute relativ kompakt halten. Nicht viel Rumgeschnörkel, aber dafür eigentlich im Kern 3 sehr starke Releases, die diesen November zu einem echten Heavyweight-Monat gemacht haben. Ja, denn neben lecker Mäulchen Käsekuchengeschmack und diesen ehrenlos guten Nesquik-Snacks heißt meine große Liebe French Rap. Leider wurden wir auch dieses Jahr ziemlich enttäuscht, was die Musik aus unserem Nachbarland angeht. Ja, ich weiß, im Februar kam mit SWR von Caris und Kalash Kriminell ein solides Album mit einigen Bängern, aber sonst war 2022 wirklich eine gigantische Enttäuschung. Gigantische Enttäuschung, ja. Wenn ich zurückdenke an letztes Jahr, und das war schon durchwachsen, da kam wenigstens Ultra von Buba heraus, Caris kam stark zurück und Maes hat einen Top-Mixtape gedroppt. Ich muss echt sagen, jetzt auch, da gerade ja Beef zwischen Meister Buba und Schützling Maes herrscht und schon wieder eine fantastische Partnerschaft in die Brüche geht, muss ich mich auch fragen, was zur Hölle ist in Frankreich los? Ja, es ist ja nicht so, dass es keine großen Erfolge in der französischen Szene gibt. Die großen Vinino und Co. machen erfolgreich ihr Ding, aber zum einen kommt aktuell wenig neue, richtig spannende Gesichter hoch. Mein Gefühl, ich kann natürlich nicht alles hören, aber Ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt so eine Welle von interessanten Artists kommt, wie jetzt in den Jahren 2013 bis 2017 so. Das macht das Ganze schwierig und ja, es lässt mich auch einfach sehr viel kalt. Dazu kommt noch der absolut tragische Tod von Lou Reswell vor einem Monat, der mich wirklich geschockt und absolut traurig gemacht hat. Lou war eins der allergrößten Rap-Talente Frankreichs und wurde von mir in der dritten Folge von Vibe mit Visi überhaupt extra noch erwähnt, weil ich ihm eine sehr erfolgreiche Zukunft vorausgesagt habe. Jetzt ist der Gute im Alter von nur 24 Jahren an einem aggressiven Asthmaanfall verstorben. Es ist eine absolute Tragödie. Es ist eine absolute Tragödie und ich will nur sagen, repose en paix. So, rest in peace. Wir werden dich nicht vergessen. Und danke für die Musik, die du gemacht hast. Da sind Sachen drin, die werde ich nicht vergessen. Je sors de la zone, j'ai des sirops dans mon sac. Ça ne va pas ici, y'a des démons dans mon side. Je n'ai tour dans la ville que des femelles dans la ride. Je n'ai tour dans la ville que des femelles dans la ride. Warum aber dieses Vorwort? Naja, dieses Jahr hat sich Frankreich den Scherz erlaubt, sich die besten Releases bis zum Ende des Jahres aufzusparen. So ist es auch gekommen, dass das beste Release des Jahres genau jetzt kurz vor Schluss kommt. Vor einigen Jahren bin ich auf den Rapper Dinos Punchline-Novic aufmerksam geworden, weil der nicht nur eine interessante künstlerische Herangehensweise an französischen Rap hatte, sondern auch einen Namen sportet, der sehr ungewöhnlich ist. Dinos hat mittlerweile das Punchline-Novic abgelegt und kommt ursprünglich aus La Courneuve, einem Vorort, einem kleinen Viertel im berüchtigten Département Seine-Saint-Denis, auch bekannt als 9-3. Richtig mit seiner Musik habe ich mich befasst eigentlich vor so ein bisschen mehr als 2 Jahren. Ich glaube, das war der Anfang der Pandemie. Denn damals bin ich auf sein 2. Album Tassitüren gestoßen, auf dem Jules Jambi, wie Dinos bürgerlich heißt, bewiesen hat, dass er lyrisch und musikalisch auf einer höheren Ebene spielt als viele seiner Rap-Kollegen. Damals hat es mir vor allem die Booba-Hommage On meurt bientôt besonders angetan.
Yeah, je suis à terme et je suis pas tombé. Le bonheur c'est qu'un instant. Ce soir on affiche complet. Je regarde dans la foule, je sais que t'es pas là. Pourtant je ne vois que toi. Le rap est chaud, la vie mon flow. Je suis à 2 doigts tout arrêter.
Da wusste ich schon, okay. Flyer-Typ, sehr interessante Musik, die da gemacht wird. Seine ersten Longplayer, seine ersten Alben fand ich noch ziemlich unausgewogen. Zum einen gab es echte Highlights in Form von ambitionierten Tracks, aber auch einige Anbiederungen an Trends und Stile, die gerade vielleicht im Trust Club Paris gefeiert wurden, aber nicht wirklich zu Dinos passen. Danach habe ich den Guten etwas aus den Augen verloren. Auch sein 3. Album Stamina, was mit so einem richtigen Creed-mäßigen Cover daherkommt, er, Dinos, dort stilisiert als Boxtrainer und ein kleiner schwarzer Junge als Schützling, den er da entwickelt, auch das konnte mich nicht abholen. Doch wie es das Schicksal so wollte, musste das sehr schwache Friendship-Jahr 2022 von genau eben diesem Dinos gerettet werden. Denn sein neues Album Hiver à Paris, also zu Deutsch Winter in Paris, hat nicht nur die neue Jahreszeit eingeläutet und die ganze Kälte, über die ich mich aufrege, sondern auch musikalisch für ein kleines Wunder gesorgt.
Vous êtes sur le point d'être témoin des pensées d'un homme perdu. Perdu comme la majeure partie d'entre nous. Essayant en vain de se retrouver. Errant entre les deux rives de la ville lumière.
Hiver à Paris ist ein Doppelalbum, ein Konzeptalbum mit 2 Hälften. Zum einen haben wir die erste Hälfte namens Rive Droite, also das rechte Ufer, und die 2. Hälfte, die Rive Gauche, das linke Ufer heißt, also hier mit klarem Paris-Bezug. Denn diese beiden Ufer gibt es wirklich, sie unterteilen als Teil, oder sie gehören zum Fluss der Seine, sie unterteilen so ein bisschen den Pariser Stadtkern über den Fluss, zum einen in eine Nord- und in eine Südhälfte. Und da auf der Rive Gauche seit dem Mittelalter schon die Sorbonne-Universität und viele weitere Bildungsinstitute entstanden sind, ist der Begriff auch mit einer Vorstellung von einem intellektuellen und Künstlerviertel verknüpft. Ganz im Gegensatz zu der Rive Droite, dem rechten Ufer, auf dem hauptsächlich Geschäftsviertel liegen. Und so ist auch das Album von Dinos unterteilt. Die erste Hälfte, Rive Droite, also die Business-Hälfte so gesehen, ist gespickt mit atmosphärischen Bangern, während die zweite Hälfte mit Melancholie und absolut ehrlichen Auseinandersetzungen mit vergangenen Liebschaften, mit der Unzufriedenheit seines Daseins und mit Familienproblemen daherkommt. Das Ganze hat Dinos aber so unprätentiös, so einfach und greifbar verpackt, dass das eigentlich jeder fühlen kann, der dieses Album hört. Und deswegen werden wir auch schon gleich im Intro dementsprechend vorbereitet. Man hört hier epischen Choralen-Beat oder eigentlich epischen Choral-Sound und dazu spricht dann eine Frauenstimme. Sie werden gleich Zeuge der Gedanken eines verlorenen Mannes, verloren wie der Großteil von uns. Er versucht vergeblich, sich selbst zu finden. Zwischen den beiden Ufern der Stadt, des Lichts umherirrend, der Zeit und dem Geld hinterherlaufend, ohne sich dessen bewusst zu sein. Also wir sehen hier, es wird schon gesagt, Dinos, auch bei all dem Erfolg, den er hatte, sucht sich selbst noch ein bisschen, sucht seine Position, nicht nur in der Musikszene, sondern auch in seinem eigenen Leben, in seinem eigenen Umfeld, mit seiner Familie und Freunden. Er ist ein bisschen verwirrt, er ist so ein bisschen an einem Punkt, wo er irgendwie herausfinden muss, wohin es geht. Und das ist so ein bisschen das Thema von dem Album, bezogen natürlich auf ihn selbst, aber auch auf seine Beziehung, auf seine Ambitionen, auf seine Erfolge. Also das eigentlich nur als kleiner, so thematischer Rahmen für das Album. Und trotz des sehr persönlichen Charakters der Texte enthält dieser Teil fast alle Featurings und die haben es wirklich mehr als in sich. Es ist eigentlich die Crème de la Crème. Ja, wir haben jemanden wie Lossa Pardo, bisschen unbekannter, aber sonst auch Hamza, Nino, SC Asch, Laylo und natürlich, das war, hat in Frankreich für einen kleinen Aufschrei gesorgt oder für große Augen, die Marseille-Rap-Legende und der Mitbegründer der, mein Gott, der französischen Rap-Crew schlechthin, Iyam Akhenaton. Und mit dem ersten richtigen Track, AMG Performance, haben wir schon wirklich einen der besten Rap-Tracks des Jahres. Der Beat ist unfassbar atmosphärisch, vielschichtig, einzelne Vocal-Fetzen und Gedanken vermischen sich mit dem Sound, dann noch dieses schwere Klavier. Unglaublich.
La froideur du monde. Je prends les clés, je recommence. AMG performance. La chaleur d'une tombe. La froideur du monde. Je prends les clés, je recommence. AMG performance.
Eigentlich ist Dinos in der oberen Rap-Etage angekommen und trotzdem plagen ihn Ängste bezüglich seiner Zukunft als Rapper sowie ein Unwohlsein trotz des Erfolgs. Er sagt hier auch, propriétaire avant 30 piges, Rolex avant 30 piges. Also er sagt hier, ich bin Hausbesitzer, bevor ich 30 Jahre alt bin. Ich habe eine Rolex, bevor ich 30 Jahre alt bin. Ich bin Platin gegangen, bevor ich 30 bin. Aber ich bin immer noch nicht ruhig. Und genau diese Eingeständnisse macht er hier im zweiten Stück von diesem, ich muss es sagen, von diesem Opus. Ja. Dinos beschreibt auch Paris und seine Vororte in ihrer tragischsten Form. Er sagt in einer Line, die mir sehr gut gefallen hat, weil die es so gut verbildlicht hat, da sagt er, ich bin dort aufgewachsen, wo die Hunde Angst vor den Ratten haben, wo selbst die Christen Walla sagen. Die Videosingle Chrome Hearts mit Hamza schafft diesen Balanceakt aus futuristischem Vibe, Flexen und schwebender Traurigkeit.
Ils vont mentionner dans la story comme s'il y avait aucune story, mais y'a plus de place pour les sorts. Bébé, car mon cœur est chromé comme le métal que j'ai dans la paume. Je ne parle que de ce que je connais, je ne parle que de ce que je connais. Tout ce que je connais.
Ce que je connais, même quand ça va pas trop, je réponds la baisse. Je vois bien que tu me préférais quand j'étais en perte.
Dagegen sind dann Sachen wie Modus Vivendi und Port Suicide ganz dunkle Banger, die für ein richtig atmosphärisches Soundgeflecht sorgen.
Elle t'a baisé une fois pour les billets. T'as fait l'amoureux alors qu'on t'a dit que c'était une billette. Négro triple violence urbaine comme Alien. Oh, le brolic fait des siennes. Elle t'a baisé une fois.
Das Ganze wird dann nur noch von dem Song PGG Anderson mit Laylo getoppt. Ich glaube, PGG ist der Spitzname von Dinos. Es gibt ja in Spanien die berühmte PGG-Trophäe. Das ist für den besten Torschützen der La Liga. Geht auf einen legendären ehemaligen Spieler von Athletic Bilbao zurück. Und Mr. Anderson ist wie soll man das sagen, das Alter Ego von Laylo. Und Laylo, wie gesagt, ist sowieso einer der dopesten, interessantesten, coolsten, verrücktesten Künstler Frankreichs. Und dass die beiden zusammen perfekt harmonieren, muss ich, glaube ich, nicht erklären.
Que personne parte, personne parle. Le roi de l'hiver et Anderson frappe. Anderson Silva, Sonny Anderson ou Anderson Pac.
Elle est sale seulement. Yeah. On pull up en Roberto Carlos. Des bolides comme en Monte Carlo. Champion comme Karim et Carlo.
Und pull up on Rolex and Gamos.
Die harmonieren extrem gut zusammen. Es sind halt einfach beides Künstler, die aus allen ihren Songs immer ein bisschen mehr als die anderen herausholen wollen und immer an frischen Ideen feilen. Dieser Track ist keine Ausnahme und der Flow von Laylo ist der Wahnsinn. Da ja auf dem Album bekanntlich die Crème de la Crème des French Raps drauf ist, darf natürlich auch SCH nicht fehlen. Ich finde, My Baby ist der ideale Kompromiss aus tanzbarer Marseille-Musik in einem kühlen Pariser Gewand.
Sac de fric dans le substrat, putain, qu'une seule team comme un riche.
Je suis rentré dans ce biz, j'suis devenu parano. Sur ma vie, j'ai oublié son prénom. Non, au beau milieu de la nuit. Oui, depuis que je suis rentré dans ce biz, j'suis devenu parano. Sur ma vie.
Am Ende der ersten Albumhälfte gibt uns Dinos einen Vorgeschmack auf das, was in Hälfte 2 auf uns wartet. Bei Simyacı, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, es ist türkisch, der türkische Titel von Paulo Coelhos Buch Der Alchemist, ist eins von Dinos Lieblingsbüchern. In diesem Track zieht er so ein bisschen seine Lebensgeschichte nach, sagt, wie es war eben mit 6 Jahren, er ist nämlich in Afrika geboren, ich glaube in Kamerun, wie es war eben, mit 6 in Frankreich anzukommen und sich irgendwie zu versuchen, zu etablieren, ein Zuhause zu finden, Freunde zu finden, dort aufzuwachsen, seine ersten Schritte im Rap, seine ersten Schritte im Business, all das zeichnet er nach. Unfassbar starker Track. Ich habe hier auch noch ein paar Zeilen rausgesucht, weil ich das wirklich irgendwie klar, ich weiß, es ist natürlich einfacher, wenn man Französisch kann und wenn man das versteht und wenn man dann nachlesen kann und Freude hat, aber und gerade jetzt, wenn ich die Übersetzung vorlese, es wird nie so hitten wie auf Französisch, das ist klar, aber er schafft hier so interessante Bilder und er rappt das einfach so gut. Es ist wirklich, es macht wirklich Spaß zuzuhören. Es war mir eine unfassbare Freude, in diese Welt abzutauchen und dafür steht Hiver à Paris für mich. Also wie soll man das sagen, so eine bildgewaltige Art zu rappen. Und er sagt ja dann auch in dem Song Simyacı: Ich kam mit 6 Jahren aus der Heimat in Afrika, in dem Alter, in dem alle Kinder nur von Träumen sprechen. Ich musste beweisen, dass ich kein Außerirdischer war, dass ich Französisch sprechen konnte, dass ich ein Zimmer, ein Bett und Spiele hatte und die gleichen Zeichentrickfilme wie sie schaute. Dann hatte ich eine seltsame Krankheit. Um ehrlich zu sein, verstand ich es kaum. Warum musste ich bereits so jung dem Leben beweisen, dass es mir wichtig ist? Dann kam ich nach 4000, das ist, glaube ich, ein Viertel, ein wie soll man es sagen, das französische O-Block, das ist auf jeden Fall so ein Mini-Viertel in La Courneuve. Ich musste meinen neuen Freunden beweisen, dass ich nicht zerbrechlich bin, dass ich bereits die Episode gesehen habe, in der Goku zu Super Saiyajin Stufe 4 wurde, dass ich wie Anelka 50 Mal hintereinander jonglieren kann. Ich war im Quartier bereit für das Schlimmste. Meine erste Schlägerei, um zu beweisen, dass ich keine Schwuchtel bin, obwohl ich überhaupt nicht wüsste, was Schwuchtel bedeutet. In der Schule war ich introvertiert, aber bei den bösen Jungs beliebt. Also musste ich ihnen beweisen, dass ich auch Mädchen abschleppen kann. Ehrlich, brutal, gut geschrieben, gut gerappt. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut, wie er hier das nachzeichnet. Ich finde, wenn man vorher, gerade als französischer Hörer, wenn man vorher nicht den Zugang hatte zu Dinos, so bist du jetzt intellektueller Rapper, bist du jetzt Street-Rapper, weil dieser Mix, der wird hier, der ist hier auf jeden Fall, also die Grenzen sind ein bisschen verschwommen. So, und ich weiß, Leute wollen ja ihre Künstler, ihre Musiker, ihre Filme, ihre Kreativschaffenden immer in irgendeine Schublade stecken. Und ich glaube, bei Dinos ist das ähnlich. Was bist du jetzt eigentlich? Bist du jetzt hier lyrischer Meister wie Damso? Oder bist du doch Street-Rapper? Oder bist du doch Flexer? Und ich glaube, hier durch so eine Art aus seinem Leben zu erzählen, ist es für den Hörer viel einfacher, sich mit ihm zu identifizieren und eben dieses Schubladendenken auch abzulegen.
Je suis arrivé du bled à 6 piges, là où tous les enfants ne parlent que de rêve. Moi je devais prouver que j'étais pas un extraterrestre, que je savais parler français, que j'avais une chambre, un lit, des jeux, que je regardais les mêmes dessins animés que. Puis j'ai une maladie rare, à vrai dire je comprenais à peine pourquoi si jeune je devais prouver à la vie que je tenais à elle.
Die zweite Hälfte, Rive Gauche, beginnt dann mit einer ähnlichen Einleitung wie die erste. Sie sind dabei, Zeuge der Gedanken eines verlorenen Mannes zu werden. Verloren zwischen dem Mann, der er gestern war, und dem Mann, der er heute ist. Verloren zwischen seinen Gefühlen und seinem Ego. Die Gedanken eines Mannes, der wie die Menschen wird, die er zuvor gehasst hat, ohne es zu merken, kurz bevor sein Herz explodiert. Klingt natürlich jetzt wie Pathos getrieftes, keine Ahnung, Facebook-Caption-Statement, aber auf Französisch von einer Frauenstimme vorgetragen geht das ziemlich unter die Haut. Da könnt ihr mir vertrauen. In Control plus V, wie soll man sagen? Paste? Also in Control plus V rappt Dinos über eine Beziehung zu einer Frau, die komplett im Internet lebt und da drin auch gefangen ist. Die Beziehung scheitert auch durch Social Media und er konfrontiert seine Freundin immer wieder mit paradoxen Verhaltensmustern, die durch ihren Internetkonsum gesteuert werden. So rappt er hier: Zwischen den Tränen der Welt und dem Weinen des Himmels weiß ich nicht, ob ich dich verloren habe oder ob du dich allein verloren hast. Es gibt Menschen, die man sieht und Menschen, die man bemerkt. Doch die Leute, die wir bemerken, tun alles, damit wir sie nicht sehen. Ich kann nicht glauben, dass das Leben ist, das du liebst. Nicht mal mehr zwischen real und virtuell unterscheiden. Wir haben uns über Social Media kennengelernt und wir werden uns wegen Social Media trennen.
T'es plus celle que t'aimerais être, tu vois. Bien que t'es devenue celle qu'ils aimeraient que tu sois. Les gens me demandaient ce que je faisais avec toi. Et maintenant je me demande ce que je vais faire sans toi.
Une fois que ton message enregistré, tu peux raccrocher ou taper dièse pour le métier. Oui, j'ai bien aimé. Oui, je sais que tu es très occupé. Je suis en train de prier, je suis avec toi.
Der Beat hat mich so ein bisschen an das Jaded Instrumental von Drake erinnert, aber dann kommt da so eine Saxophon-Melodie für die Ewigkeit rein. Nebenbei hört man auch noch eine Anrufbeantworter-Nachricht von seiner Oma, die ihm sagt, er solle keine Angst haben, denn sie sei mit ihm. Ich meine, klar, sicher ist das so eine Hommage an die Drake-Songs wie Marvin's Room und dergleichen, aber wie er hier durch diese ganzen Soundfetzen, durch diese ganzen Elemente eine dichte Atmosphäre erzeugt, ist eine Masterclass, eine Masterclass. Und Rive Gauche, die zweite Hälfte, ist rappelvoll mit guten Balladen, die unter die Haut gehen. So auch Rouge Drama und Paramour, eine Hommage an den gleichnamigen Song der legendären Rapperin Diams, die ja auch gesampelt wird. Wirklich ist sehr nice. Einige Leute, die sich ein bisschen mit French Rap auskennen, die werden wissen, dass Anfang der 2000er Diams eine riesengroße Künstlerin war in Frankreich. Dormabül ist auch eins, glaube ich, der meistverkauften französischen Rap-Alben aller Zeiten. Ich glaube, sie ist nicht mehr aktiv, sie ist dann auch sehr religiös geworden, hat sich dann entschieden, mit Rappen aufzuhören, aber wie er hier ihre Hooks samplet und das nutzt für den Song, ist extrem gut gemacht. Ich finde aber, noch besser wird es dann bei Future Nostalgia mit der unheimlich talentierten Loose and the Yakuza. Das ist wirklich eine wunderbare Künstlerin aus Frankreich. Die hat auch schon auf einige Videos Millionen Klicks, finde aber trotzdem, dass sie ein bisschen unter dem Radar fliegt. Sie hat einen wunderbaren Auftritt bei der Colors Show auf YouTube gehabt. Muss man sich unbedingt geben. Wirklich genial. Und dieser gemeinsame Song geht brutal unter die Haut. Ja, auch die Hook ist mega.
Je fais semblant, mais je sais que tu m'as. Je l'ai vu dans tes yeux depuis longtemps. À vrai dire, je suis déçu de moi-même. J'ai plus la force pour être déçu des gens. Je fais semblant. On fait
l'amour avec des armes.
On fait la guerre avec des larmes. On se dit tout sans penser à nous.
On se dit tout sans parler d'amour. On se dit tout sans parler de nous. Ça fait longtemps que je tiens plus de nous. Ça fait longtemps que je tiens plus debout.
Ça fait longtemps que je tiens plus le coup.
Ich tue nur so, aber ich weiß, dass du lügst. Ich habe es schon lange an deinen Augen gesehen. Um ehrlich zu sein, bin ich von mir selbst enttäuscht. Ich habe nicht mehr die Kraft, von Menschen enttäuscht zu sein. Harter Tobak, aber der Song ist umso schöner. Aber, ein ganz großes Aber. Dinos hat sich den größten Gänsehautmoment des Jahres fürs Ende aufgespart. Mit Solitaire 1895, also Solitaire 1895, hat mich der Gute komplett aus dem Leben gebombt. Ich habe den Track zum ersten Mal gehört und bin auf die Knie gefallen. No joke jetzt, ich war am Ende. Dinos rappt diesen Track wie auf einem Konzert. Also das ist keine Konzertaufnahme, sondern man hat hier auf die Stimme ordentlich Hall unterlegt und gepackt. Und im Hintergrund hört man Fans jubeln und kreischen. Ich habe das auf einer Autofahrt nach Berlin gehört, als es anfing zu schneien. Ich war komplett alleine, es war auch niemand irgendwie auf der Autobahn. Das ist der schönste und traurigste Track des Jahres. Hands down.
Sentiments viennent et puis s'en vont, mais pas l'amour. Pas l'amour. Pas l'amour. Pas l'amour.
Dieses Paramour hat mich ermordet, Freunde. Also sowas hatte ich seit Grand au Sable von Buba überhaupt nicht mehr. Auch wenn Less Than Zero da ganz oben mitspielt. Es ist ein Opus. Es ist ein Opus. Wirklich, ich war schock. Und ihr seht ja, wie ausführlich ich über dieses Album spreche. Das muss was bedeuten. Ich habe das hier probiert, so ganz nüchtern zu erzählen, würde ich sagen. Aber ich sag's euch, wie es ist. Wir haben hier ein kleines Meisterwerk. Und ich muss auch nicht den Jahresrückblick abwarten, um zu sagen, dass das beste French Rap Release des Jahres ist, aber mit gewaltigem Abstand. Ja? Ich meine, die Konkurrenz war dieses Jahr natürlich nicht groß und die macht es auch Dinos sehr einfach, aber das spielt in einer ganz, ganz anderen Liga als all das, was seine Kollegen gerade droppen. So, und ich habe mir auch beim Hören immer wieder gedacht, wenn ich Geld hätte und noch oder weiter rappen würde, dann würde ich genau so ein Album machen. So, dass irgendwie so alles vereint, was ich gut finde. Diese Seite, wo ich Hits liefern möchte, diese Seite, wo ich dunkeldüstere Banger liefern möchte, diese persönliche Seite, wo ich ehrlich sein möchte, ohne kitschig zu sein. So, also wenn wirklich, gib mir Geld und sag mir, mach mal ein Konzeptalbum. Ich glaube, das würde ähnlich wie Ivera Paris klingen. So, also und auch wenn viele jetzt durch die Texte, die ich vorgelesen habe und durch generell den Begriff Konzeptalbum abgeschreckt sind, weil wir ja immer so ein bisschen Angst haben, uns mit ernsteren Dingen auseinanderzusetzen, weil alles ist ja nur noch ein Joke. Ich kann euch beruhigen. Das ist nicht ein Konzeptalbum im Kendrick-Sinne, so ohne das schlechtreden zu wollen, aber man muss hier nichts rückwärts hören, man muss hier kein Wörterbuch aufschlagen, man muss jetzt nicht hier Marvel-mäßig 5 andere Filme geguckt haben, um den nächsten zu verstehen. Wobei, Quatsch, muss man bei Marvel gar nicht machen. Aber ihr wisst, was ich meine. Es ist ein Konzeptalbum im Sinne von, ich habe eine große Anzahl an Tracks, die verschiedene Facetten von mir, von meinem Leben, von meiner Persönlichkeit darstellen. Und die möchte ich auf eine bestimmte Art und Weise, ja, das ist wichtig, die Form ist ja wichtig, das ist ja auch Teil des Konzeptes, die Form, wie ich diese Songs präsentiere, wie ich mich präsentiere, wie ich meine Gedanken präsentiere, das ist das Konzept. Und hier hat sich Dinos einfach unfassbar viel Mühe gegeben, ein tolles Album zu kuratieren. Im Sinne von Sequencing passt, ich weiß, welche Themen ich ansprechen möchte, ich weiß, wie ich die Sachen ordnen will. Könnte man auf jeder der beiden Albumhälften 1-2 Songs wegnehmen? Sicher. Trotzdem schmälert das für mich nicht das Hörerlebnis und es ist wirklich ein kleines Meisterwerk. Es ist wirklich ein kleines Meisterwerk. Es ist ich grinse, aber ich habe mir sehr viel Zeit gelassen, dieses Album zu hören und das Album zu reviewen und ich bin sehr zufrieden. Ein Knaller. Ein echter Knaller. Was für ein Glück, dass das einzige französische Release, das da ansatzweise mithalten kann, auch diesen Monat herausgekommen ist. denn Deutschlands bester Export, Julien Schwarzer aka SCH, ist der gefühlt einzige in diesen schweren Zeiten, der noch Liebe für Alemannia hat und sein neuestes Mixtape Autobahn nennt. Für die, die nicht Bescheid wissen, SCH, also SCH, ist einer der führenden Rapper aus unserem Nachbarland Frankreich, hat einen Papa, der aus Berlin kommt und baut ständig Referenzen an Deutschland in seine Tracks ein, sei es Mario Götze, die Mannschaft oder unsere geliebte Autobahn. Und ähnlich rasant geht es auch auf diesem neuen Mixtape zu, denn SCH ist nicht gekommen, um zu spielen. Gleich im Intro Magnum geht es zur Sache, wenn er sagt, jetzt weißt du, wie Blei schmeckt, ich erzähle ihr von der Liebe mit meinen Fingern in ihrem Mund, 44 Magnum in einem Porsche Magnum.
Maintenant tu sais c'est quoi le goût du plan. Je lui parle d'amour, les doigts dans la bouche. 44 Magnum dans Porsche Magnum. Ça parle de millions habillés en hey hey. Là c'est pas des clowns qui déposent les Magnums. Là c'est pas des clowns qui déposent les Magnums.
SCH behält auf dem gesamten Tape eine düstere Stimmung bei, was mir natürlich gefällt, klar. Jedoch ist das ganze Projekt viel abwechslungsreicher, als man denken würde. Die erste Single LIF kommt mit einem ganz klassischen Beat daher und die zweite Videosingle Niob dagegen ist ganz trockener French Rap Drill. SCH hat das Ganze so erklärt. Das Mixtape steht für die deutschen Autobahnen, auf denen es keine Geschwindigkeitsbegrenzung mehr gibt. Und das ist auch ein bisschen die DNA meines Mixtapes mit dem Namen Autobahn. Wir haben uns gesagt, dass es keine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt, weder bei der BPM-Zahl noch bei den Beatstyles. Man kann also von 90 auf 140 BPM gehen. Two-Step, Drill, Rap, Kaye-Musik, es ist unglaublich. SCH und Flair haben auf jeden Fall eins gemeinsam, über BPM-Zahlen sprechen. Ich finde aber, Spaß beiseite, ich finde, dass diese Versatility sich vor allem auf Marginot zeigt, einer meiner Faves vom Album. Wer ist hier Feature-Gast? Natürlich Dinos.
Ich savais, que je valais. Marginot, oh, avis de Massimo. On passe en moto, de Niro dans casino. Automo, oh, on rentre dans ton hall. Blow some mo, oh, minimum.
Wie SCH zum Beispiel hier auf diesem Funky-Ass-Beat, ja, weil das hat so richtig tanzbar, wie er auf diesem Funky-Beat mit Synth-Glocken performt, ist Wahnsinn, ist Wahnsinn. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie der in so einem Anzug ein paar Treppen runterläuft, dabei so P. Diddy-Mogul-mäßig rumtanzt. Es ist ein ganz großer Heater. SCH zeigt dann aber, dass er ein echter Marseiller ist mit dem Titeltrack Autobahn.
J'en sors un 6 si tu galbais comme Iron Man. Hey, à 50, autobahn. Pour garer le Mercedes, il faut deux places. Je vais ramener toute la thèse. Faut plus de tasses. Je pense qu'à rouler ma bosse. Niquer la terre. La petite elle veut deux gosses.
Denn hier treffen schnelle, tanzbare Joule-Rhythmen auf atmosphärische Glocken. Wenn man dann sich noch vorstellt, dass er wie auf dem Cover mit einem Ferrari-Formel-1-Wagen davon düst, dann merkt man, wir haben hier unseren neuen SCH-Umi. Ich glaube, ich muss euch Schadenersatz zahlen für diesen Joke, Alter. Dass er für wärmere Klänge sorgen kann, zeigt er bei Transmission Automatique, ein unglaublich catchy Hit. Das liegt auch an dem Feature-Part von Solalune, einem Rapper aus Lyon mit Wurzeln von den Komoren. Das geht dermaßen ins Ohr, hätte ich überhaupt nicht damit gerechnet.
Quand Plastik, j'en blanc regard en
j'ai. Je vais prendre la route, chérie, je vais prendre la route.
Je crois que j'ai le gant en plastique, je mets le fric dans l'élastique.
Je vais prendre la route, chérie, je vais prendre la route.
Je crois que j'ai le gant en plastique, transmission automatique.
En fin de la vie, je m'arrête pas même quand devant c'est le mur.
Das Highlight des Mixtapes bleibt für mich aber Lilou Dallas. Ein mysteriöser wie eingängiger Dubstep angehauchter Brecher, der in seiner Hook zu einem echten Deep House Hit wird. Man stellt sich so vor, das läuft in irgendeinem geheimen Club in einem Bond-Film oder bei The Neon Demon von Nicholas Winding Refn. Ist richtig hypnotisierend. Ist ein brutaler Track.
Toute l'année dans un cluster et ma nouvelle tombe sous.
Deux flingues dans la Goya. Deux phares dans le Boya. Tous les chips n'ont vu que les flammes. Elle a du rouge sous les talons, du sang sur les manos. Lilou Dallas, phare dans le brouillard.
Das Trio meiner Favoriten wird aber von Blanc Bleu abgerundet. Das ist feinster französischer Trap auf einem perfekten für Julien zugeschneiderten Beat.
Get it.
Und die Krönung natürlich an dem Song. Er zeigt uns seine besten Deutsch-Skills.
Rien de vraiment bien, neuf à part la caisse, la repé, le hoodie, la guitare, ça rend fou la rue, comme compter les minutes au mitard. Deutschland, Autobahn, trip qualité, Marlboro, Rauchen, mix, chiche. J'manie les métaux comme Big Mitch. J'mets de la graisse sur ma chef Shenko. Tout, 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 y'a plus de pipe collé sous la caisse. Sous la caisse, sous la caisse. Ce qu'on a pas fait pour l'euro, c'est parti en couille à l'adolescence. Rien à cirer d'être un héros, j'ai ramené que des emmerdes à la maison. Où sont passés mes potos?
Ich sag's so, ich finde Autobahn ist ein extrem rundes, gut produziertes Projekt. Ich war schockiert, was die Reaktion aus Frankreich angeht. Viele Fans waren enttäuscht. Leute haben geschrieben, schlechte Beat, schlechte Produktion, du rappst nicht gut. Ich weiß nicht, welches Album, welches Mixtape die gehört haben. Es war safe nicht Autobahn, weil, what the fuck, Alter? Zeigt aber auch so ein bisschen den Qualitätsunterschied. Also, wenn man dieses Projekt hört und sagt, die Beats sind schlecht, dann sorry, ich muss dieses Deutschrap-Bashing jetzt bringen. So, ich weiß nicht, was Leute dann sagen würden, wenn die sich ein normales Freitagsrelease anhören, weil das ist Quatsch. Das ist big Quatsch. Big Caperoni-Quatsch. So. Also, Autobahn, absolute Empfehlung. Ich habe viele Songs, die sehr nice sind, auch gar nicht erwähnt. Finde das sehr rund. Und SCH beweist immer wieder, dass er einfach zu der Speerspitze des französischen Raps gehört. Und ich weiß noch, wie ich damals vor 5-6 Jahren, als er wirklich groß wurde und seinen Durchbruch schaffte, wie ich mich schwer getan habe mit seiner Stimme. Ich liebe den Mann mittlerweile, wirklich. Und wenn er so weitermacht, weil er hat nicht ein schlechtes Projekt. Und ich würde sagen, alle seine Alben und Projekte sind überdurchschnittlich gut. Das heißt, wenn er so weitermacht, dann wird er problemlos eine der besten europäischen Discographies aller Zeiten haben. Ich sag's, wie es ist. Weil das letzte Album, Julius Deux, das war wirklich vielleicht sogar sein bestes Projekt überhaupt. Ich weiß, wie ich ein bisschen gebraucht habe, um das zu fühlen, aber jetzt auch rückblickend unfassbar. Und ich finde, Autobahn muss sich da nicht verstecken. Also mein Fazit, bester deutscher Rapper in my book. Die guten News aus Frankreich enden aber da nicht, denn wenn ihr zwei interessante Projekte von dopen Female Artists hören wollt, dann kann ich euch die EP MDP 2 von Doria empfehlen, sowie das Album Ego von Chilla. Shoutout an der Stelle an den Bruder Martez für die Empfehlung von dem Chilla-Album. Sehr, sehr nice. Also, wenn ihr keinen Bock mehr auf Shirin David McDonald's Werbung habt, dann seid ihr bei diesen Projekten genau richtig. Was mich aber komplett unerwartet hops genommen hat, ist ein Künstler namens Ben PLG. Ben kommt aus Tourcoing. Tourcoing liegt in der Nähe von Lille. Eigentlich ist es Nachbarstadt von Roubaix. Und Roubaix, das wissen die Franzosen, ist ein sehr hartes Pflaster. Es gibt nämlich nicht nur Projects und Ghettos in Paris und Marseille, sondern es gibt auch eins in der Nähe von Lille und das heißt Roubaix. Da kommt auch Gradur her. Es ist ein sehr hartes Pflaster, ist auch ein ziemliches Meme in Frankreich und Tourcoing ist da die Nebenstadt. Und Ben PLG, den ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, der ist den französischen Hörern durch seine Teilnahme an der Netflix-Casting-Show Nouvelle École bekannt geworden, von der ich immer noch keine Folge geguckt habe. Das ist eigentlich peinlich, weil da sitzt Niska und SCH und Shai sitzen da in der Jury. Ich weiß nicht, warum ich mir einfach nicht die Zeit genommen habe, das zu gucken. Lustigerweise ist Ben PLG dort schon in der Vorrunde oder Zwischenrunde rausgeflogen, aber das, was der Gute auf seinem allerneuesten Mixtape Realité Rap Musik Volume 3 anstellt, ist einem Finale würdig. Ja, also Ben hat nicht nur einen außergewöhnlichen Beatgeschmack, sondern eine sehr, sehr prägnante Stimme.
On grandit, on s'éloigne, on s'y fait. On transforme les années en siphon. Y'a ses yeux qui se transforment en citron après 2-3 lattes sur la Lemon Haze. On bédave tous les jours, on pilonne fort. On croit qu'on maîtrise mais on pilote rien. Moi je suis rue des postes avec une noisette. J'écoute le bruit des locks.
Donc je lève le doigt en l'air.
J'ai le ciel gris bricot, j'préfère vivre là que mourir tout seul ailleurs. J'roule une fusée, j'mets tout le seum d'ailleurs. J'ai le ciel gris bricot, j'préfère vivre là que mourir tout seul ailleurs.
Ich weiß nicht, wie oder was er da macht, aber die Produktion, der Mix, es klingt himmlisch. Ich kann euch die ganze Realität-Rap-Musik-Reihe empfehlen. Das sind drei Mixtapes, die alle dieses Jahr rausgekommen sind. Und gerade auf dem zweiten Teil befindet sich mit Arrête de crier sur ta meuf die beste Hook des Jahres.
Arrête de crier sur ta meuf. Arrête de crier sur ta meuf.
Die Ben PLG-Empfehlung kam von friendrap.de höchstpersönlich, daher ein ganz großes Shoutout an meinen Bruder. Folgt unbedingt friendrap.de auf Instagram, auf TikTok und auf LinkedIn für die besten und aktuellsten News zum französischen Rap. Puh, okay, c'est tout, merci. Schön, dass wenigstens diesen Monat noch ein bisschen Bewegung ins französische Spiel kam. Aber gute musikalische Neuigkeiten gab es aber auch in den USA, denn der faktisch beste Rapper aller Zeiten, ihr wisst, wen ich meine, Nas hat den dritten Teil seiner King's Disease-Reihe herausgebracht und es ist mal wieder Chefskiss geworden. Seit 2 Jahren schon arbeitet er bei jedem King's Disease-Teil dieser Albumreihe mit dem Produzenten Hitboy zusammen und die beiden bilden einfach ein kongeniales Duo. Also seit, wann war das? Der erste Teil King's Disease 1 kam 2020 raus, dann letztes Jahr kamen King's Disease 2 und das Mixtape Magic. Die waren für mich auch ganz vorne in der Jahresendliste. Die hatte ich extra erwähnt, dass sein Comeback oder sein Zurückfinden zur alten Stärke für mich eins der Highlights des letzten Jahres war und er ist nur besser geworden. Zum Glück. Nee, wirklich. Also Hitboy hat Nas so viel neues, kreatives Leben eingehaucht, dass dieser einen zweiten Karriereaufschwung erlebt. Ich meine, King's Disease 1 hat schon einen Grammy gewonnen. Das war, glaube ich, der allererste Grammy für Nas in seiner Karriere, was eh schon ein Skandal und eine Frechheit ist. Aber wie gesagt, ich fand das Album damals cool, aber die Alben danach waren allesamt besser. Und ich glaube, King's Disease 3, wenn man es als Gesamtprojekt sieht, übertrifft diese in vielen Aspekten sogar noch um einiges. Es ist sein allererstes Projekt ohne jegliche Features und trotzdem zeigt Nas eindrucksvoll, warum er nach 30 Jahren im Game immer noch verehrt wird und warum er sich diesen Rap-Thron reglich verdient hat. Denn seien wir ehrlich, es ist eine gnadenlose Hip-Hop-Welt. Rap-Stars sterben viel zu jung, die Überlebenden blicken in den Abgrund von einer sich immer schlimmer entwickelnden Musikindustrie, muss man sagen, und es ist sehr leicht, da drin zu verschwinden. Deswegen, dass Nas mit fast 50 immer noch hier steht und nach so vielen Karrierejahren, nach so vielen Höhen und Tiefen immer noch Gas gibt und so performt, das ist ein Wunder und das ist ein Geschenk für alle Rap-Fans, muss man sagen. Nas ist echt ein Phänomen. Das ist die Definition von langlebigem Erfolg als MC, der auch im mittleren Alter genauso produktiv ist wie in seiner Jugend. Gerade auf dem Opener Ghetto Reporter sagt Nas, dass er erkannt hat, dass die Musik und Kultur sich verändert haben und er sich erfolgreich angepasst hat und referenziert ja gleichzeitig noch im zweiten Part den Eminem Flow auf Who I Am. Ja, es ist gleich von Anfang an haben wir hier echte Hip-Hop-Moments.
The audacity masterfully crafted these classics, so naturally had to be nasty back at it. They argue KD1, KD2, or Magic was hard to win. KD3 go harder than all of them. Back in the 90s, barely rubbed elbows with CEOs.
Mit Legit haben wir hier auch einen waschechten Hip-Hop-Banger der Marke moderner Klassiker. No joke, wie der Beat hier zu seinen extrem smoothen Flows einsetzt, während er sich noch parallel wundert, dass er in dieser abgefuckten Musikwelt es so weit geschafft hat. Ah, man, that's the good shit.
It takes more than love.
It takes waking up early to face the moment debating. Should I save it or blow it? I mean, it's only some paper. None of my neighbors too nosy. The Joneses own it. Some acres to be the greatest is lonely. But it chose me, I take it, whatever the case may be.
Auf Thurn haben wir die triumphale Rückkehr von Nas Escobar, dem Mafia Don. Wirklich, dieser Beat, ich habe das gehört und habe mir gedacht, das ist straight John Gotti, ich hänge mit Goodfellas im Hinterzimmer Musik. Unglaubliches Instrumental und auch diese kleinen Spaßansagen an Jay-Z haben mich richtig zum Grinsen gebracht.
No queens in the house, no beef for rivals, they playing ether or title. Brothers can do anything when they decide to win the Range Rover, dissecting bars from Takeover. Sometimes I text over like, nigga, this ain't over, laughing. I had to hold it down for Queens, cause I overvalue fiends. Shout to Brooklyn all between.
Auf King's Disease balanciert Nas ganz locker und easy irgendwie diese größeren Themen, wenn er auf seine Karriere zurückblickt. So ein bisschen Selbstmythologie, also wofür steht Nas, wer ist Nas, was ist mein Platz in der Szene, auch so ein bisschen Sterblichkeit und Altwerden. Der erzählt trotzdem noch von Blockkämpfen und alten Hustle-Stories, von Ex-Liebhabern, Beziehungen, die gescheitert sind, aber auch Ambitionen, die er verwirklicht hat. Und auch Sachen, die noch nicht eingetreten sind und vielleicht in der Zukunft auf ihn warten. Und ich finde die Art, wie er Geschichten erzählt, wie er so ein bisschen auch in der Tatsache schwelgt, dass er überlebt hat, um die Hood-Stories zu erzählen, das ist schon irgendwo berührend. Und auch wenn es an manchen Stellen auf diesem Album eintönig wird, gerade so ein bisschen, wenn es ein bisschen zu viel Classic-Hip-Hop-Beats sind, beweist er oft genug, warum er als 49-Jähriger eine der beständigsten Figuren der Rap-Geschichte ist. Und trotzdem blickt Nas auch nach vorne. Also auf Once a Man, Twice a Child thematisiert er das Älterwerden in einem Track und er setzt sich nicht so sehr mit der Idee des Alterns auseinander, sondern eher, dass er seinen Legendenstatus akzeptiert hat und sich deswegen feiert. Das ist ein sehr nices Konzept. Er sagt ja dann auch, my old girl dope, but I love my new girl.
Strong motherfucker when you're young. I duck the razor, duck some punches, even duck the gun. Nintendo duck hut, I duck police, I had to run. Meanwhile, when you get old, you might become futile. My old style is a rough for my new style.
Wenn er uns auf Get Light einen Jazzbanger Rooney, ja, ich sag's jetzt wieder, wenn er uns einen Jazzbanger Rooney liefert oder auf Beef aus der Perspektive von Beef, von dem Beef als Konzept selbst rappt, dann als große Hommage an seinen Track I Gave You Power von It Was Written, ja, dann merkt man, dass eben Nas doch built different ist, um es auf Deutsch zu sagen. Also so viele Legenden und Helden sind weg vom Fenster, washed up oder hängen an Adolf Hitlers Eiern. Nicht bei Nas. Und das ist eben nicht Altersheim, Grown Man Rap, sondern das ist Coolness und Swagger, der jetzt in seiner vierten Dekade des Rappens immer noch blendend funktioniert. Deswegen danke an Hitboy, der diese Renaissance vom Goat der Rap-Musik überhaupt möglich gemacht hat. Nas weiß das auch, daher liegt er richtig, wenn er in einem Track sich und Hitboy mit Michael Jackson und Quincy Jones vergleicht. Wer soll es ihnen verdenken?
Eardrums diversionized from the words of mine. Just a word of advice, you can't murder Nas. All my niggas certified, we got certain ties. Streets was the office, we didn't need a shirt and tie. M-I-A-M-I, weather like the version now.
Eins der besten Alben des Jahres. So, das war's von der Musik. Aber ich wollte noch über einen Film sprechen, denn ich war vor kurzem im Kino. Sehr, sehr ungewöhnlich für mich. Ich habe einen Film geguckt, der passt zum Thema Musik, deswegen bespreche ich ihn heute und nicht erst in der Filmfolge mit Jakob, auch wenn natürlich es sehr interessant wäre, Jakobs Meinung zu diesem Film zu hören, sich mit ihm darüber zu unterhalten, aber keine Ahnung, der Gute streamt lieber irgendwelche Werder Bremen-Spiele, mein Beileid. Nein, ich habe Rheingold geguckt im Kino. Die filmische Biografie von Xatar, eine der schillerndsten Deutschrap-Persönlichkeiten aller Zeiten mit einer unfassbaren Lebensgeschichte. Der Film basiert auf seiner Biografie, die Alles oder Nix hieß, wenn ich mich recht erinnere. Und muss aber auch hier sagen, das ist irgendwie wiederkehrendes Thema der Folge. Auch diesen Film hatte ich nicht auf dem Schirm. Ich wusste tatsächlich nicht, dass dieses Jahr noch eine Xatar-Biografie rauskommen soll. Und ich sah dann nur dieses Poster, ja, mit Schauspieler Emilio Sacraia, bei dem jetzt gerade alle Mädels auf ihren eigenen, auf dem Fußboden ausrutschen, weil die alles
voll gejist
haben. Dachte mir, hab mir das Poster angeguckt, dachte so, weiß nicht, wieso, deutsche Produktion, ein Rap-Film auch noch, oh Gott. Hatte keine Erwartung. Ich muss auch fairerweise dazu sagen, ich weiß, manche werden es mir übel nehmen, aber ich habe jetzt nicht so eine Riesenverbindung zu Xatar. Also, mein Gott, ich respektiere den Mann. Ich kann mich auch erinnern, wie er schon irgendwie vor dem großen, berühmten Geldtransporter-Raupe im Fernsehen und im Internet standgefunden hat und wir die Musik gehört haben, alles cool, aber ich war jetzt nie so richtig tief drinne in der Xatar-Welt. Aber Respekt für alles, was er sich aufgebaut hat, ist natürlich auch eine absolute Erfolgsgeschichte. Ja, und ich hatte auch nicht auf dem Schirm, wie bewegend sein Leben war. Und ich dachte mir erstmal, okay, mal sehen, ich warte bei sowas dann, wenn ich skeptisch bin oder wenn ich nicht weiß, weißt du, es gibt einfach so Haushaltsnamen von Regisseuren, wo ich weiß, das will ich unbedingt gucken. Und wenn ich skeptisch bin, was Trailer anbelangt oder was Promo anbelangt oder generell, dann gucke ich immer so, was andere erstmal schreiben. Ich habe da so meine 4-5 Kritiker, die checke ich aus und so, wenn die mir schon so positive Gefühle geben, dann denke ich mir, okay, ich muss mich nicht schlecht fühlen, wenn ich jetzt ein Kinoticket kaufe. Ich habe aber dann herausgefunden, dass der Film von, damn, ich habe hier geübt mit meinem Bruder Agit, der mir gesagt hat, wie ich den Namen aussprechen soll. Nimm's mir nicht übel, Bro. Aber ey, danke, du hast mir geholfen. Jedenfalls, Fatih Akin, Alter, ich komme mir so dämlich vor. Fatih Akin, einer der besten deutschen Regisseure. Und dessen Film ich auch sehr mag, ja, Gegen die Wand ist ein Klassiker. Ich war auch großer Fan von vom Goldenen Handschuh, was einer der ekligsten Filme ist, den ich je gesehen habe. Und ich war auf jeden Fall intrigued, wie der Ami-Kritiker sagen würde. Bin ins Kino gegangen und ich muss euch sagen, es ist ein wirklich guter Film. Es ist ein wirklich guter Film. Ich war positiv überrascht. Es war ergreifend, es war traurig, es war verdammt lustig und es war vor allem entertainend. Und ich weiß, der ist jetzt schon lange genug draußen. Vielleicht haben ihn, vielleicht, ich weiß gar nicht, ist, der wird vielleicht noch ein paar Kinos gespielt. Wenn er gespielt wird und ihr habt ihn euch nicht angeguckt und ihr seid interessiert an Musik, an Deutschrap, an Xatar, an den Kurden, an der Geschichte der Kurden, muss man auch sagen, dann schaut euch diesen Film an. Weil der hat echt Spaß gemacht und ich freue mich, so eine Review zu geben zu können, die positiv ist, weil ich hätte es sehr traurig gefunden, wenn ein Film über einen deutschen Rapper, der eigentlich schon, muss man sagen, Mogul, ja, der so viel erreicht hat, wenn der scheiße wäre. Und zum Glück war das nicht der Fall. Wo soll ich anfangen? Es ist nämlich gar nicht so einfach, über den Film zu reden, in dem Sinne, dass so viel in diesem Film passiert und er mit fast 2,5 Stunden auch eine ordentliche Länge hat. Ich hatte vorher, also bevor ich rein bin, auch ein bisschen Angst, weil, wie gesagt, was bei der Musik oft stimmt, ist auch bei Filmen ähnlich. Manchmal ist weniger mehr. Man hat ja generell das Gefühl, Leute sind nicht mehr imstande, einen 90-Minuten-Film zu machen. Ich sag nicht, dass das hier vonnöten wäre, so bitte nicht falsch verstehen. Jede Geschichte und jede Art, Sachen darzustellen, nimmt ihre bestimmte Zeit in Anspruch. Das ist nur eine kleine Beobachtung von mir, dass es irgendwie immer schwieriger wird, einen guten 90-Minute-Film zu finden, den man sich vorm Einschlafen geben kann. Aber egal. Der Film erzählt die Lebensgeschichte von Xatar, da natürlich auch von der Geburt bis zum Status als der erfolgreichste Label-Boss Deutschlands. Was mich berührt hat und was ich super interessant fand, war, und was ich vielleicht sogar noch mehr gesehen hätte, weil es einen von Anfang an in den Bann zieht, ist natürlich die Vorgeschichte, was seine Eltern betrifft, was seine Eltern gemacht haben, wie er in welche Welt er hineingeboren wurde und wie sie die Flucht nach Deutschland geschafft haben. Das nimmt einen, glaube ich, den, was soll man sagen, das erste, das ist, passiert so viel im Film, aber es ist auf jeden Fall in der ersten halben Stunde, würde ich sagen, des Films geht es natürlich darum, wie seine Eltern flüchten mussten. Denn seine Eltern sind Kurden, die er selbst, also Xatar, wurde in der iranischen Provinz Kurdistan geboren, und musste dann schon im Kindesalter mehrere Monate im Gefängnis zusammen mit seinen Eltern im Irak verbringen. Es geht ja dann auch darum, dass Xatars Vater ein berühmter Komponist ist und seine Mutter sich ja auch als Protestierende engagiert gegen das Regime. Und sie sind politische Gefangene, landen im Knast und so wird er einfach, seine ersten Erinnerungen sind an den irakischen Knast und dann über Kontakte, weil sein Vater ja ein berühmter Komponist ist, schaffen sie es, war das Mitte der 80er Jahre, nach Bonn. Also die gesamte Familie siedelt nach Bonn über. Sie haben es dort auch nicht leicht. Die Mutter muss bei wohlhabenden Westdeutschen putzen gehen. Der Vater versucht, eine Anstellung zu finden am Opernhaus. Und es gibt auch eine Szene, in der so ein bisschen, wie soll man das sagen, in der Hatar, in der Givar zum ersten Mal mit dem eigenen Musikschaffen konfrontiert wird. Er möchte gerne Klavierstunden nehmen und die Mutter von Hatar putzt auch bei der Klavierlehrerin im Haus und so wird er dort, kommt er zur Klavierlehrerin, was auch eigentlich sehr teuer ist und spielt dann aber gut und entdeckt dann auch natürlich begünstigt durch seinen Vater die Liebe zur Musik. Und gerade dieser erste Teil des Films, der war so gut gemacht, so interessant, auch so erdrückend, weil man ja natürlich die Parallelen sieht. Er wird in den Knast geboren und er landet auch später, für die, die es nicht wissen, aber eigentlich ist es ja bekannt, dass Hatar mit Kumpels einen Geldtransporter überfallen hat, flüchtet und dann auch wieder im Knast landet, dann aber in Syrien, glaube ich. Und es fängt ja schon an mit der Folter von Hatar und dann die Parallelen dazu, wie er in diese schlimme Gefängniswelt hineingeboren wurde, de facto. Und es ist sehr ergreifend. Es ist auch sehr ergreifend, wie Hatars Mutter sich um die Kinder kümmert und wie sie versuchen, sich ein Leben aufzubauen. Das war so gut gemacht, so schön dargestellt, auch so traurig irgendwo. Man leidet richtig mit und ich komme dann noch zu ein paar Kritiken, aber ich wünschte mir fast, der Teil wäre länger gewesen, weil erstens war das toll geschauspielert von den Schauspielern, die Hatars Eltern darstellen. War sehr gut gemacht. Und man leidet nicht nur mit, sondern man möchte diese Menschen auch irgendwie Erfolg haben sehen. Und es war ein interessanter Wurf in eine Welt, die man, ich würde es einmal behaupten, die man sonst als Deutscher so nicht sieht. Und ich finde alleine davon, und ich weiß, in meinem Kinosaal, da waren noch Pärchen, waren viele, ich weiß, ich habe die Bilder gesehen, wie dann in Frankfurt oder Köln irgendwie so 1000 junge Kids dann in den Saal stürmen. Bei uns war das gar nicht so. Und ich war an dem Freitagabend direkt nach Release im Kino, saßen noch einige deutsche Pärchen, keine Ahnung, Mitte 50 dort. Und ich glaube, es hat denen irgendwo sicher ganz gut getan, mit solchen Bildern konfrontiert zu werden und vielleicht auch sich ein bisschen bewusst zu werden, was viele der Menschen durchmachen mussten, die hier in das Land gekommen sind. Nur um das mal zu sagen. Und dann wird natürlich seine Lebensgeschichte weitererzählt, wie Hatar in seinen jungen Jahren als Jugendlicher dann auf die falsche Bahn gerät, wie er sich prügelt, wie er Rache übt und wie er dann auch mit einem Kumpel oder eigentlich seinem, wie soll man sagen, einem, ich glaube, der nennt ihn immer Onkel oder so, mit dem dann chillt und dieser Onkel ist großer Fan, also nur so gesagt, dieser Kumpel ist großer Fan von, oder hat großen Respekt vor Hatars Vater und er zeigt ihm dann, wie man richtig boxt und dann übt Hatar Rache an all den Leuten, die ihn da rumgeschubst haben oder verarscht haben beim Drogenverkaufen und schlägt die dann alle zusammen und man sieht dann, wie Hatar immer wieder oder immer tiefer auf die falsche Bahn gerät, auch was das Drogenticken angeht. Gleichzeitig auch interessiert er sich für das Musikproduzieren und wie das funktioniert und er hat einen Crush auf ein Nachbarsmädchen namens Shirin, was sich dann später als seine Ehefrau, die er jetzt noch hat, entpuppt und herausstellt und er sinkt immer tiefer eigentlich auch in diese kriminelle Welt ab. Er hat dann Kontakte zu einem richtigen Mafia-Don in Amsterdam über Connections. Ich glaube, in Hatars echtem Leben war das aber in London. Jedenfalls sagt er seiner Familie, dass er in Amsterdam Musikbusiness studiert und ist da, glaube ich, auch eingeschrieben und merkt aber schnell, dass das nicht der Weg ist, sondern dass er sich selbst alles erhasseln möchte. Und wie gesagt, so kommt eine Sache zur anderen. Sie machen diesen Geldtransporter-Überfall, dann landet er wieder im Gefängnis und dann kommt natürlich auch parallel dazu die Musikaufnahmen. Sein erstes Album, das er im Knast aufnimmt, das Label Alles oder Nix, was er gründet. Ihr kennt die Story, wenn ihr euch mit Ratha auseinandergesetzt habt. Wenn nicht, dann, mein Gott, ich habe eh schon zu viel gespoilert, wenn ihr gar nichts wisst. Was ich aber sagen will, es ist wirklich gut dargestellt. Man merkt, und das ist für mich eigentlich das, wie soll man sagen, die größte positive Seite an dem Film, er wurde mit sehr viel Herz gemacht. Es ist nicht einfach nur hier so, ah ja, wir haben jetzt die Rechte um sowas, ach, das finden sicher ein paar Teenager cool, Rap und so, ist ja gerade hip, da können wir cool Geld machen, sondern das wurde mit Herz gemacht. Also Fatih Akin hat ganz viel Respekt für Ratars Werdegang, für seine Geschichte, für seine Familie. Ich glaube auch für die Leidensgeschichte der Kurden, was hier auch sehr wichtig ist. Und ich habe das ja von vielen gehört, die kurdischstämmig sind oder Kurden sind, die gesagt haben, dass sie natürlich sehr berührt waren und ergriffen waren von diesem Film und von den Szenen gerade am Anfang, was ich absolut nachvollziehen kann. Und deswegen finde ich es umso besser, dass man sich da in dem Sinne repräsentiert fühlt und man merkt es an allen Ecken und Enden. Die Leute hatten Spaß beim Dreh, es wurde mit Herz und Leidenschaft gemacht, es wurde mit Respekt gemacht für die Musik, mit Respekt für Ratha. Das ist nicht nur hier Haha, Hip-Hopper, sonst was, sondern dieser Mann hat, ich weiß nicht, welcher andere deutsche Rapper so ein Leben hatte. Es ist Wahnsinn, was in diesem Film passiert. Von Morden, von Fluchtaktionen, von lustigen Szenen. Ich habe so viel über die traurigen und tragischen Sachen gesprochen, dass ich das Lustige gar nicht erwähnt habe. Ich habe sehr oft gut gelacht in diesem Film. Also der Vorteil oder das Gute, was Fatih Akin hier hinkriegt, ist eben genau diese verschiedenen Töne und Stile zu balancieren. Ja, also das Tragische, das Lustige, das Coole und so ein bisschen dieses Engagierte, so, es muss irgendwo auch glaubwürdig sein, dass wir dieses verrückte Leben, was Ratha da hat, auch irgendwie nachvollziehen können. Und das schafft er. Und das ist gleichzeitig aber auch der Nachteil des Films, weil ich finde, es passiert so viel, es sind so viele Gefühlslagen, so viele Situationen, die Ratha geworfen wird, so viele Sachen, die alle, so, wie soll man sagen, so viele Momente in seinem Leben, die abgedeckt werden müssen, dass es schwierig wird, sich irgendwie auf eine Sache einzulassen, so auf Dauer. Und es geht nicht anders, ich weiß, dass es nicht geht und ich weiß, dass es verdammt schwierig ist, diesen Lebensabschnitt, der so bewegt war, wo so viel Shit passiert ist, einfach so in einen Film reinzupressen, der eh schon 2,5 Stunden geht. Deswegen, da mache ich auch irgendwie Fatih Akin keinen Vorwurf, aber es ist nicht einfach und es führt dazu, dass man so ein bisschen, immer wieder so ein bisschen springt. Und das macht der Film. Hier ein bisschen Love Story, hier ein bisschen Gangster Story, hier ein bisschen Jokes und Funny, hier ein bisschen Tragik und kurdische History und Freiheit und wir müssen hier rauskommen und dann dort wieder, wir gründen ein Label und ich nehme jetzt hier unter der Bettdecke im Gefängnis mein Album auf. All das wird dann halt reingepresst. Und das Problem ist, dass man sich ein bisschen, dass es schwierig ist, sich eben auf eine Sache einzulassen, auch von der Gefühlslage her. Bin ich jetzt ganz schnell kurz traurig, dann schnell wieder lustig, dann schnell Gangster, dann oh shit, das ist gefährlich, dann krass und dann bin ich am Nicken wegen geilem Song, den die produziert haben für den Film. Das funktioniert nicht immer, für mich, finde ich. Und der Film fließt dafür, dass das eben so klein geteilt ist mit so vielen Punkten, aber ziemlich gut durch, muss ich sagen. Weil eine Sache, und das ist auch ein sehr großes Plus, der Film ist an keiner einzigen Stelle langweilig. Und bei 2,5 Stunden so viel erzählen, so viel reinpressen, man kann sehr viel falsch machen. Und ich glaube, sie haben sehr viel richtig gemacht. Denn dieser Film ist von vorne bis hinten entertained. Gerade auch bei der, gerade bei der Urteilsverkündung, dass Ratha da ins Gefängnis muss nach dem Geldtransporter-Überfall, wo dann sein Kumpel sagt so, ihr Hurensöhne, ich habe mich totgelacht. Ich habe mich richtig totgelacht. Also, lustig ist der Film auf jeden Fall. Man kann es gut fühlen. Ich finde auch Emilio Sacraia als Ratha, auch wenn es, ich sag's dir, es ist schwierig, sich vorzustellen, dass es Ratha ist. Und weil man einfach Ratha mit seinem markanten Gesicht die ganze Zeit vor Augen hat. Und Emilio Sacraia hat dann manchmal einfach noch zu viel Feinschliff im Gesicht. Es ist einfach ein Schönling, muss man sagen. Das ist manchmal so ein bisschen, dass man nicht den echten Hatar in ihm sieht, aber gleichzeitig ist er glaubwürdig in seiner Rolle. Ich hoffe, das ergibt trotzdem noch Sinn. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also, Emilio Sacraia ist super als Hatar. So, wie gut er Hatar ist, kann ich schwierig sagen, aber der Film Hatar, der hier dargestellt wurde, der ist an allen Stellen immer glaubwürdig. Und das ist eine tolle Seite dieses Films. Ich hoffe auch, dass es dazu führt, dass der Gute mehr interessante Rollen kriegt. Vielleicht, wer weiß, ne? Kann auch sein, dass international jemand auf den Schauspieler aufmerksam wird. Fände ich cool. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es war ein toller Besuch und es gibt einfach Sachen, die für mich ein bisschen uneben sind. Das ist viel ist reingekramt und man hat wenig Zeit, wenig Verschnaufpausen, um sich so um so Sachen zu reflektieren. So, das ist aber auch der Story geschuldet, deswegen, das ist kein großer Vorwurf. Ich muss auch dazu sagen, das sind Bonuspunkte, die man einfach bekommt. Für einen deutschen Film über Hip-Hop, über einen Rapper, ist das mit das Beste, was wir je bekommen haben. Es ist kompetent gemacht, gut geschauspielert, bis auf 2-3 Ausnahmen, aber das passiert halt. Und es wurde mit Herz gemacht. Und ich finde, wir können froh sein, dass wir so einen Film bekommen haben, dass eben sich so ein guter Regisseur eingelassen hat, eine Geschichte zu erzählen, die gerade uns Rap-Fans dann doch irgendwie berühren und bewegen sollte. Auch wenn, und da komme ich wieder zurück zu den Kritikpunkten, ich hätte mir natürlich mehr Musikelemente gewünscht. Ja, also auch dieses schnell, ich bin mit Kumpels, ich gehe da in den Puff und spreche Schwester Eva an, lass uns Label gründen. Und ich habe 2-3 Szenen, wo ich unter der Bettdecke Album aufnehme und das dann über einen USB-Stick an meinen Producer gebe. Ich hätte dann gerne dahingehend noch mehr gesehen. Ich meine, ich wäre nicht mal eben mit Visi, wenn ich das nicht bemerken würde. Auch andere Stories, die legendär sind, die es leider nicht reingeschafft haben. Ich glaube, das wäre schwer zu produzieren. Es gibt diese Anekdote, dass Hatar mit Sido zusammen auf einer Party in der Playboy-Mansion war in L.A. und anscheinend haben die sich dort besoffen und Hatar hat Stress gemacht und sogar, ich glaube, einem Playboy-Bunny so irgendwie in die Schnauze gehauen und dann wurde er dort rausgeschmissen und die Polizei kam. Das ist eine sehr, sehr skurrile, lustige Story. Schade, dass das nicht verfilmt wurde. Hätte ich sehr interessant gefunden, wie die das lösen. Mal sehen, wer Hugh Hefner gespielt hätte, aber nein, ich sag's so, ich habe 3,5 von 5 gegeben. Lass es 4 sein, alles gut, es ist ein guter Film, es ist, er hält hier Bonus dafür, dass es einfach ein deutscher Rap-Film ist, mit viel Herz, mit viel Spaß und ich glaube, der wird auch eine gute Halbwertszeit haben, sollte der dann irgendwann vielleicht auf Netflix kommen oder so, ich glaube, das könnte so ein Film sein, den man gerne mal abends anschmeißt, wenn man Bock hat, entertained zu werden und es war ein interessanter Blick in ein sehr bewegtes Leben. Deswegen guckt euch Rheingold an. Hat viel Spaß gemacht. Ich bin gespannt auf den Goats-Film von Flair mit Spectre. Ich hoffe, der wird mindestens genauso gut. Und an dieser Stelle danke fürs Zuhören. Wir sehen uns, meine Freunde. Free Kurdistan. Let's go.
Goodbye.